habe ich immer geträumt, mit unseren Kindern mal Lobpreis zu machen. Träume werden wahr, oder? Wenn man Grenzen überschreitet. Und das ist auch heute das Thema. In unserer Predigtreihe Leben in neuer Kraft, in der Predigtreihe über den Heiligen Geist, sind wir schon beim Teil 10 angekommen und heute diese Zwischenüberschrift Grenzen überwinden. Ich denke, wir alle merken das immer wieder, wir stoßen an unsere Grenzen. Kann das sein? Wir stoßen an unsere Grenzen hier und da, kommen an unsere Grenzen bei besonderen Herausforderungen, bei Aufgaben, die uns gestellt werden, Erwartungen vielleicht auch, die an uns herangetragen werden, Dinge, die uns unmöglich erscheinen manchmal. Dinge, die uns zu schaffen machen, wo wir wirklich an unsere Grenze stoßen, wo wir uns dann auch so ein Stück weit festlegen, bis hierhin und nicht weiter. Mit mir nicht, das geht mir zu weit, das schaffe ich nicht. Ja, das halte ich nicht mehr aus. Ich weiß ja nicht gerade, wo du stehst, wo deine Grenze ist, was dir gerade so zu schaffen macht, dich eingrenzt. Aber das Volk Israel, es hatte auch mal so ein ganz markantes Grenzerlebnis gehabt. Ich denke, ihr ahnt vielleicht schon, was ich meine. Gott führte sein Volk, nachdem er es aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte, führte es durch die Wüste lange Zeit bis an die Grenze zum verheißenen Land. Und da stehen sie jetzt an dieser Grenze und auch ein Mann war dabei. Ein Mann, von dem etwas ganz Bezeichnendes gesagt wird. In 4. Mose, Kapitel 14, Vers 24. Da lesen wir, aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen, sagt Gott. Ein anderer Geist war in ihm. Ein anderer Geist, sagt Gott über Kaleb aus. Kaleb hatte in dieser ganzen Geschichte, gemeinsam natürlich mit Josua, eine herausragende Position. In dieser ganzen Begebenheit, wenn wir uns diese Begebenheit mal in Erinnerung rufen, wieder ganz neu vor Augen führen. Israel befindet sich also an dieser Grenze nach Kanaan, möchte da gerne hineinziehen. Aber bevor man so ein Land einnimmt, ist es doch gut, wenn man sich mal ein bisschen informiert. Ja, damals gab es noch keine Aufklärungsdrohnen, die man hätte reinschicken können oder auch kein Google Maps, wo man mal nachschauen konnte. Nein, man musste jemand reinschicken. Und so bildeten sie sich eine mobile Einsatztruppe, eine Eliteeinheit, jeder aus jedem Stamm ein Mann. Und da war unser Kaleb dabei gewesen. 12 Kundschafter werden ausgesandt und zunächst waren sie erstmal mit ganz zufrieden mit dem, was sie so gesehen haben in dem Land. Fruchtbares Land, grüne Wiesen, große Früchte, da könne man gut leben, dachten sie. Nur der Nachteil, das Land war eben auch bewohnt. Sie wären da nicht alleine gewesen und alles deutet darauf hin, dass diese schwer bewaffneten Bewohner nicht einverstanden damit sind, dass die Israeliten jetzt dort auch noch siedeln. Das würde nicht kampflos abgehen und das machte diese Aussicht auf Kampf, auf Schwierigkeiten, das machte den allermeisten von den Kundschaftern Angst. Und so kommen sie zurück von ihrer Erkundungstour, berichten Mose und dem ganzen Volk, schwärmen natürlich erstmal von den tollen Dingen, die sie dort gesehen hatten. Aber 10 von den 12 sagen, zu schwer, zu schwierig, unmöglich, gefährlich, wir schaffen das. Niemals kommen wir da hinein, niemals werden wir das erleben. Lasst uns doch vernünftig sein. Kennst du solche Gedanken? Lasst uns doch vernünftig sein. Nur Kaleb und Josua hatten einen anderen Blick, haben die Lage anders eingeschätzt, haben dagegen gehalten und sie sagen, doch, es kann uns gelingen. Es kann uns gelingen, nicht weil wir so gut sind, sondern weil Gott es verheißen hat. Aber leider wie das so oftmals ist, auch im Leben, auch in unserer Zeit. Die 10 mit ihrem Pessimismus, sie vergiften die ganze Stimmung im Volk. Die ganze Stimmung. Und auch heutzutage gibt es so Meinungsmacher und die ganze Stimmung im Volk wird vergiftet. Ja. Viele lassen sich anstecken. Das hat sich bis heute nicht geändert. Sie treiben es so weit, dass sie alle rebellieren, sauer werden und dann gegen Mose und die Leiterschaft des Volkes aufbegehren. Und am Ende sagt Gott, wisst ihr was, dann bleibt doch in der Wüste. Wenn ihr nicht wollt, dann bleibt halt in der Wüste. 40 Jahre Runden drehen, ja, und so lange warten, bis eine ganze Generation verstorben ist. Das war jetzt die Aussicht, nicht in das verheißene Land hineinzukommen. Und so kann es gehen oftmals, wenn wir die Verheißungen Gottes, oder so können wir die Verheißungen Gottes verpassen, wenn wir rebellieren, wenn sich Unglaube in uns breit macht, wenn wir Gott zu wenig zutrauen, zu wenig Vertrauen haben in das, was er zu uns gesagt hat. Aber wisst ihr, das Schöne ist, Gott hat dennoch sein Volk nicht aufgegeben. Die nächste Generation würde dann einziehen. Ja, das hat er versprochen. Die nächste Generation zieht ein und auch Kaleb wird dann gemeinsam mit ihnen sehen, was ihnen jetzt momentan erstmal verwehrt bleibt. Im Vers 31 lesen wir: Und eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie werden zur Beute werden, sie will ich hineinbringen und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verworfen habt, sagt Gott. Ja. Denn das war ja das, was sie befürchtet hatten. Unsere Kinder, sie werden zur Beute werden, sie werden dabei umkommen. Und Gott sagt, ihr habt es vermasselt. Ihr hattet eure Chance. Eure Kinder aber, sie werde ich hineinbringen, die nächste Generation. Die einzige Ausnahme, neben dann den späteren Anführer des Volkes Josua, die einzige Ausnahme ist Kaleb. Kaleb, warum? Warum Kaleb? Weil, wir lesen es im Text, ein anderer Geist in ihm war. Ein anderer Geist. Es geht gar nicht in erster Linie um sein Verhalten, um seine Entscheidungen, um seine motivierende Rede, die er gehalten hat, sondern das war nur das Resultat aus dessen, was Gott festgestellt hat. Ein anderer Geist lebt in ihm. Das war der bemerkenswerte Unterschied zu all den anderen. Ja. Alles, was er tat, was er sagte, das war durch den Geist Gottes geprägt und geführt, inspiriert, geformt. Der größte Teil der Kundschafter und danach auch das ganze Volk hatte einen Geist des Furchtes gehabt, hatte Angst, Zweifel, Bedenken. Sie sahen nur ihre menschlichen Möglichkeiten, ihr Vermögen, haben Gott völlig ausgeblendet. Sie sahen ihre militärische Unterlegenheit, ihre schlechtere Bewaffnung. Keine strategischen Erfahrungen hatte das Volk ja gehabt, waren ja Sklaven gewesen in Ägypten, ja schon gar nicht bei einem Belagerungskrieg. Alles unmöglich. Aber Kaleb sagt doch, wir können es schaffen, weil Gott mit uns ist, weil Gott mit uns ist. Und da spielt alles andere eine untergeordnete Rolle. Kaleb war anders, er schätzte die Lage anders ein, wegen diesem anderen Geist, wegen dieser anderen Gesinnung, die er hatte. Dieser Geist Gottes, er macht den Unterschied, auch in deinem Leben. Darf ich dir das heute Morgen sagen? Der Geist Gottes macht den Unterschied. In den Entscheidungen, die wir treffen, in den Wegen, die wir einschlagen, in den Meinungen, die wir folgen. Der Geist Gottes macht den Unterschied. Und bei Kaleb sehen wir hier ganz deutlich in dieser Geschichte die Auswirkungen dieses in ihm wohnenden Geistes. Das Erste, was mir hier auffällt, ist, Kaleb hatte Mut. Mut. Kaleb hatte Mut. Er wusste auch, das wird kein Spaziergang werden. Das war ihm auch klar. Das ist nicht so easy, so leicht einzunehmen. Ja, wir werden kämpfen müssen. Wir werden uns anstrengen müssen. Das bedeutet Anstrengung, Gefahr, Risiko, womöglich auch Verluste in den eigenen Reihen. Ja. Aber ich erkenne hier, die Verheißungen Gottes ereignen sich nicht einfach so. Sie fallen uns nicht einfach in den Schoß. Sie müssen ergriffen werden, manchmal sogar erkämpft werden. Verheißungen Gottes fallen uns nicht in den Schoß, sondern wir müssen uns ein Stück weit darauf zubewegen, mitgehen mit dem, was Gott geplant hat. Und manchmal ist es sogar anstrengend und braucht Überwindung und vor allem Mut. Es braucht Mut, neue Wege, die Wege Gottes zu gehen. Es geht hier, Achtung, nicht um unsere Errettung. Die musst du dir nicht erkämpfen, die musst du dir nicht verdienen. Ja. Aber ein Segen, den Gott dir schenken möchte, einen neuen Weg, auf dem er dich weiterführen möchte, das kostet oftmals Kraft. Das kostet Überwindung, das kostet Mühe, das braucht vor allem Mut. Wie wir das hier bei Kaleb auch erkennen. Gott rettet uns, jeden von uns aus Gnade. Er hat auch die Israeliten aus Gnade aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten herausgerettet. Er hat sie geführt, die ganze Wüstenzeit hindurch. Hat auch verheißen aus Gnade, nämlich, dass sie in dieses Land hineinkommen würden. Sie mussten nicht irgendwie sich qualifizieren, irgendwelche Voraussetzungen da erfüllen, aber die Verheißung ergreifen. Das mussten sie. Das mussten sie, den Schritt über die Grenze tun, den Schritt nach vorne, Anstrengung, Risikobereitschaft. Das war ihre Aufgabe. Das war damit verbunden auch. Es erforderte Mut. Also, ihr Lieben, Verheißungen Gottes sollen uns nicht zur Tatenlosigkeit bringen, verleiden. Auch das verheißene Land, es musste erobert werden, der Boden musste beackert werden und all diese Dinge, die dann gefolgt wurden. Es war nicht mehr wie in der Wüste, wo das Manna vom Himmel fiel. So gesehen könnte man mal denken, in der Wüste war es ja eigentlich recht gut. Ne? Man kletterte früh aus sein Zelt, nahm seinen Korb und sammelte das Manna ein. Das war doch bequem. Aber auch eintönig. Ja? Einseitige Ernährung würde heute kein Ernährungsberater so empfehlen. Vielleicht gab es ja aber auch damals schon so Sternekochs, die irgendwelche Empfehlungen weitergegeben haben. 1000 Tipps für Kochen mit Manna. Verschiedene Gerichte, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ich weiß es nicht. Und so hätte das Wüstenleben auch so schön weitergehen können. Aber sie hatten ja dieses verheißene Land. Da wollten sie hin. Und das kostet nun mal Mühe. Das kostet Arbeit. Da liegt das Manna nicht mehr auf der Straße. Wenn ich so darüber nachdenke, kann es sein, dass es hier um ein Grundverständnis der Segnungen Gottes geht? Es erfordert Mut, Gottes Wege zu gehen. Es erfordert Risikobereitschaft, seine Verheißungen zu vertrauen, sie zu glauben. Erstmal auch den Komfort vielleicht ein Stück weit aufzugeben, den man hatte, abzugeben. Ich hoffe, dir hat niemand versprochen, als du zu Jesus gekommen wirst, nimm Jesus an und es wird alles gut werden in deinem Leben, du wirst keine Probleme mehr haben. Es wird alles einfach und leicht, man hat dich angelogen. Ja? Für manche fangen die Probleme erst an, wenn sie Jesus annehmen in ihrem Leben. Ja? Wir brauchen nur mal zu unseren Geschwistern in den verfolgten Ländern zu schauen, wo die Verfolgung ist in den Ländern zu schauen. Ja? Nein, aber wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du auch den Heiligen Geist in deinem Leben, der dir Kraft gibt, Grenzen zu überwinden. Der dir Kraft gibt und Ausrüstung gibt, auch Gottes neue Wege für dich zu gehen. Diese Gewissheit lebte in Kaleb. Das gab ihm Mut, Dinge zu wagen, wo alle anderen sagten, nein, niemals, mit mir nicht. Kaleb hatte Mut, weil ein anderer Geist in ihm war. Das ist das Erste. Das Zweite, was daraus erwuchs, aus diesem innewohnenden Geist, Kaleb hatte auch ein großes Gottvertrauen. Gottvertrauen, das lesen wir, oder davon lesen wir im Vers 8. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, sagt Kaleb. Kaleb versucht hier in seiner Rede, das Volk zu überzeugen, zu motivieren, in dieses Land einzuziehen. Und seine Begründung dafür ist, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Und ich kann mir so richtig dieses Gespräch da oder diese Diskussion vorstellen. Kaleb, siehst du nicht die hohen Mauern? die befestigten Städte, die bis zu den Zähnen bewaffneten Leute, ja, moderne Waffensysteme, all das hatten die Israeliten ja nicht gehabt in dieser Zeit. Doch Kaleb sagt, mag sein, aber Gott ist mit uns. Gott hat es verheißen. Das Wort des Herrn, ja, das ist das, worauf sich Kaleb hier stützt, worauf er vertraut. Kaleb vertraut auf die ganze Zusage, die Gott ihm gegeben hat, ihm, dem ganzen Volk. Das ist nicht Leichtsinn, das ist nicht unvernünftig, nicht verantwortungslos, nicht naiv. Ich frage dich mal, hast du schon mal Gott vertraut in irgendeiner Situation, wo alle anderen gesagt haben, das ist verrückt? Das kannst du doch nicht machen. Kaleb hatte dieses Gottvertrauen, obwohl er das Gleiche sah, wie alle anderen Kundschafter auch. Und er hat eine nicht ja, so beschönigende Sicht gehabt, Herr Dinge. Er sagt nicht alles nicht so schlimm, ihr übertreibt, vielleicht sehen sie auch nur auf den ersten Blick so mächtig aus, ja, da steckt gar nichts dahinter. Nein, nein. Seine Rede spiegelt einfach nur Gottvertrauen wider. Gott ist größer als all die Dinge, die sich vor uns auftun, als all die Grenzen, die vor uns sind. Gott ist größer. Gott wird uns in das Land hineinbringen, wie sie heißt. Und wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann weißt auch du, wem du vertrauen kannst. Stimmt das? Eigentlich wissen wir es doch alle. In der Praxis fällt es nur manchmal schwer. In der Praxis stoßen wir an unsere Grenzen. Das, was vor Augen ist, spricht manchmal eine ganz andere Sprache. Gibt manchmal ganz andere Impulse, Informationen. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du sagst, ich trau mir das zu oder ich traue das meinem Gott zu. Ja, ein himmelweiter Unterschied. Es geht nicht um unser Vermögen, um unser Können. Nein, Gott traue ich es zu, sagt Kaleb. Gott vertrauen. Das ist das Zweite, was bei Kaleb hier wächst. Und noch ein drittes fällt mir auf, was der Heilige Geist bei Kaleb bewirkt, und das ist Geduld. Geduld. Haben wir alle nötig, oder? Geduld, also ich zumindest. Kaleb braucht richtig viel Geduld. Wir versuchen uns mal in Kaleb die Situation rein zu versetzen. Die Verheißung zum Greifen nahe. An der Grenze zum verheißenen Land. Die Verheißung zum Greifen nahe. Jetzt könnte es losgehen. Aber nein, der Mainstream hat es vermasselt. Jetzt wird das Versprechen Gottes lange auf sich warten lassen, kriegt er zu hören. Lange auf sich warten lassen, Jahrzehnte. Kaleb wusste zwar, ich werde hineinkommen, ja, das verspricht mir Gott auch noch einmal. Ich werde hineinkommen, doch leider nicht jetzt. Leider nicht jetzt, wo ich es so gerne hätte, obwohl ich nicht schuld bin. Obwohl ich das nicht verbockt habe, muss ich doch mit den anderen, will man es Strafe nennen, die gleiche Strafe wie die anderen erleiden. 40 Jahre in die Wüste, noch einmal, bis eine ganze Generation verstorben ist. Ja. So lange muss er warten. Wie muss sich Kaleb gefühlt haben in dieser Situation? Er war ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Alles richtig gemacht, Gott vertraut, und doch muss er sich noch gedulden. Ja, er überlebt in dieser Zeit diese ganze Erwachsenengeneration, die Ungläubigen, die Mutlosen, die Ängstigen. Sie werden sterben, Kaleb wird überleben und in das verheißene Land hineinkommen. Aber Kaleb wird gedacht haben, ja, aber dann bin ich doch alt. Dann bin ich doch alt. Ja. Aber du kommst ans Ziel. Und da könnte man schon ungeduldig werden, unzufrieden, bitter, ärgerlich. Bei diesen Aussichten, eine ganze Generation muss erst verstorben sein. Ich will aber jetzt, würde Kaleb gedacht haben, ich will auch jetzt rein. Ist doch nicht meine Schuld, warum muss ich darunter leiden? Wir wissen nicht, ob Kaleb sich so beschwert hat, wie ich das gerade hier deutlich mache. Ne? Aber schließlich war Kaleb so So um die 40 Jahre muss er gewesen sein in dieser Zeit. Josua war zu dem Zeitpunkt noch jünger, um die 20 gewesen. Ja, aber Kaleb war 40 schon zu diesem Zeitpunkt. Jetzt muss er nochmal 40 Jahre warten. Dann würde er 80 sein. Habe ich da noch was von dem verheißenen Land? Kann ich denn das noch genießen überhaupt? Wie wird es mir dann gehen mit 80? Machst du dir auch solche Gedanken? Kann ich meine Rente noch genießen? Wie lange? Ja. Ein alter Mann. Und vielleicht hat er sich so Gedanken gemacht. Ich wollte doch das Land bebauen. Wollte es schön, ein schönes Leben haben. Hab die besten Jahre meines Lebens in der Wüste verbracht. Ja, denkt er sich vielleicht. Aber doch, Kaleb blieb Gott treu, vertraute ihm auch weiterhin und übte sich in Geduld. Übte sich in Geduld, dann 40 Jahre später war es soweit gewesen. Eine neue Generation. Und man muss sich das dann vorstellen, für die jungen Familien mit ihren Kindern ziehen gemeinsam in dieses verheißene Land ein und ein alter Mann ist dabei. Ja? Ein alter Mann, unser Kaleb, zieht mit ihnen. Gott hat ihn nicht vergessen. Gott hält seine Versprechen. Das habe ich jetzt nicht vor Augen, aber es ist rauszufinden. Ich lese mal noch eine Passage aus Josua 14, eine längere Passage, wo man das dann so ein bisschen vom Gespür her mitbekommt. Josua Kapitel 14, ab 7 bis 12 ungefähr. Ja. Ist ein bisschen klein jetzt hier, aber ich lese es ja. 40 Jahre war ich alt, sagt Kaleb jetzt im Nachhinein. Ja. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose an demselben Tag, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird. Das ist so eine Schwurformel, ja, da wird das Ende weggelassen. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, wie er geredet hat. Es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Er ruft sich das alles nochmal in Erinnerung, was Gott zu ihm gesagt hat, was Gott ihm versprochen hat. Und Kaleb, er ist nach wie vor motiviert. Auch nach dieser langen Zeit in der Wüste. Er ist nach wie vor motiviert. Er will es nochmal wissen. Er stellt sich den Herausforderungen. Ja. Die Enakiter, müsst ihr wissen, das war ein großgewachsenes Volk. Starkes Volk gewesen, starke Krieger. Und Kaleb hätte sich eigentlich in dem Alter, ja, wohlverdienten Ruhestand, ja, eine leichtere Arbeit aussuchen können. Eine leichtere Herausforderung. Rücksicht auf den älteren Bruder zu nehmen. Ja, sagt Kaleb, war motiviert. Er war frisch genug, diese Sache anzupacken. Er stellt sich den Herausforderungen, nicht weil er es noch kann, sondern im Vertrauen auf seinen Gott. Der damals über 40 Jahre alt war, oder vor über 40 Jahren zu ihm gesprochen hatte. Was Gott damals schon zu ihm gesagt hat, das hält er fest. Das lässt er nicht los. Das ruft er sich wieder neu in Erinnerung. Ja. Auch wenn es lange dauert. Er vertraut Gott und seinen Versprechen. Ja, Kaleb war alt. Aber nicht im Ruhestand. Nicht zur Ruhe gesetzt. Wisst ihr, ich freue mich ja auch auf meinen Ruhestand. Es dauert noch ein paar Jährchen, noch ein paar viele Jährchen, aber ich freue mich auch auf meinen Ruhestand. Aber nicht, um mich zur Ruhe zu setzen, sondern weil, wie soll ich das jetzt sagen, ich vielleicht Gott nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise dienen kann, in einer Freiheit, ohne Abhängigkeit von einem Gehalt oder sowas, ja, von einem bezahlten Job. Ich freue mich darauf. Kaleb war frisch und kräftig genug, weil er hatte diese Verheißung vor Augen. Er hatte diese Verheißung vor Augen. Und wir werden alle älter. Habt ihr sicher gemerkt, oder? Wir werden alle älter. Was machst du, um frisch zu bleiben? Um dich frisch zu halten? Was machst du dafür? Du kannst natürlich einen Wellnessurlaub machen, ja? Du kannst irgendwelche Schönheitsprodukte ausprobieren. Alles möglich, kann man alles machen. Aber ich glaube, was unser Leben wirklich frisch hält, ist die Aussicht, was Gott mit dir vorhat. Das hält dich wach, das hält dich frisch. Was Gott mit dir vorhat. Ich glaube, und ich meine es auch zu beobachten, wenn man aussteigt, Gott zu dienen, dann ist man wirklich alt. Dann wird man wirklich alt. Dann wird alles schwer, dann wird alles schwierig, dann dreht man sich nur um sich und seine Krankheiten und um andere Probleme. Ich staune immer wieder über unseren Bruder. Ich nenne jetzt nicht den Namen, weil es ja im Internet weitergegeben wird. WT. Was erwartest du noch von Gott? Was erwartest du noch von Gott? Wäre es nicht auch möglich, dass Gott noch mit dir in dieser Welt was tun könnte? Dass du mit Gott noch etwas einnehmen könntest, um hier in dem Bild zu bleiben? Mit Gott noch mal eine Grenze überschreitest? Glaubst du, dass Gott dich noch zu etwas Großem gebrauchen möchte in dieser Welt? Ich denke ja. Dass du etwas von den Segnungen, auch von seiner Gnade durch den Heiligen Geist, immer wieder neu und frisch erfährst, dass Gott auch für dich noch etwas vorbereitet hat. Etwas vorbereitet, was dich über dein kleines Umfeld hinausblicken lässt. Und so ist auch Kaleb voller Zuversicht im Blick auf das, was vor ihm liegt. Er überschreitet seine Grenzen und erlebt etwas von dem, was er vielleicht sein Leben lang erträumt hat. Vielleicht schon in Ägypten davon geträumt, von einem eigenen Land, eigenen Boden, den er bebauen kann. Freiheit. Ja, das waren so die Träume, kann ich mir vorstellen, die die Israeliten schon in Ägypten hatten. Dann die lange Zeit, Öde, Wüste, wo er zurückgeworfen wird, aber dann. Ich hatte noch ein Bild so vor Augen gehabt, wie sich Kaleb gefühlt haben muss. Mach mal das bitte ran noch, Pascal. Dieses Spiel kennt ihr alle, ja? Rausschmeißer. Stellt euch vor, ihr habt euch mühevoll um die Runde gekämpft, gewürfelt, geeifert, gefiebert, dass ihr endlich vor diesem, wie nennt man denn das, Stall, vor dem eigenen Revier da steht, ja? Und kurz bevor du rein kannst, bevor du deinen Mann in Sicherheit kriegen kannst, ja, wirst du rausgeschmissen. Wieder von vorne anfangen. So muss sich Kaleb gefühlt haben, oder? Ja, kurz vorm Ziel. Rausgekickt. Aber jetzt ist es soweit. Endlich, jetzt ist der Moment gekommen, auch für Kaleb. Und wir können uns heute fragen, ist diese Geschichte, die vor 3.500 Jahren stattgefunden hat, ist die überhaupt für uns heute noch relevant? Ich glaube ja, weil Gott nicht nur damals so gehandelt hat. Er hat in der ganzen Geschichte immer wieder so gehandelt und bis heute handelt er so. Dieser Geist, der an Kaleb war, diesen Heiligen Geist, den schenkt Gott allen seinen Kindern. Jeder hat diesen Geist, der zu Jesus Christus gehört. Und nun schauen wir uns mal, was das Neue Testament dazu zu sagen hat. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Hier sagt Petrus, wir zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Petrus muss sich hier verteidigen vor dem Hohen Rat, vor der religiösen Obrigkeit. Er muss sich rechtfertigen, warum sie so viel über Jesus und das Evangelium reden. Das gab Ärger, da war nicht jeder so gut drauf zu sprechen. Und Petrus macht hier eine interessante Aussage. Der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Gott gibt den Heiligen Geist denjenigen, die ihm gehorchen. Steht das hier? Ja? Kann das sein? Ist das richtig?
Heißt das jetzt, dass ich alle Gebote komplett halten muss? Dass ich die Bergpredigt leben muss, damit ich als Belohnung den Heiligen Geist bekomme? Nein, nein, das will Petrus hier nicht sagen. Hier geht es um Menschen, die auf den Heiligen Geist hören. Und nicht nur hören, sondern gehorchen auch. Die diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben. Dass sie ihr Leben auf den Heiligen Geist ausrichten, ihre Entscheidungen. Ein Leben mit Gott, nicht gleichgültig darauf zuleben. Vielleicht ab und zu mal beten und hoffen, dass Gott schnell eingreift. Sondern eine beständige Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist erdrängt sich nicht auf. Er drängt sich nicht auf und verschafft sich auch nicht immer Gehör. Aber er wird denjenigen gegeben, die unter seiner Leitung leben wollen und ihm gehorchen. Und dann kann es dir auch so ergehen, wie es Kaleb ergangen ist. Mein Knecht Kaleb, sagt Gott über ihn. Mein Knecht Kaleb. Man vermutet das ja gar nicht. Knecht ist ein Ehrentitel, wisst ihr das? Ein Ehrentitel. Auch Mose wurde so genannt, mein Knecht. Und selbst Jesus in der prophetischen Vorhersage, Vorherschau, wird genannt als mein Knecht, wird mit Knecht bezeichnet. Ja. Knecht, das ist nicht irgendein Stallbursche, der die dreckige Arbeit macht, sondern es bringt ein besonderes Verhältnis zum Ausdruck, eine besondere Beziehung, eine Nähe zu Gott. Mein Knecht, der mir treu nachgefolgt ist. Und auch dieses Wort Nachfolge ist an dieser Stelle ganz interessant, ganz ungewöhnlich. Man findet diese Vokabel ganz oft im Neuen Testament, aber im Alten Testament kaum. Aber Kaleb wird durch den Heiligen Geist etwas geschenkt. Genau das Gleiche, was Nachfolge bedeutet. Es ist zeitlich ungebunden. Zu allen Epochen greift das. Ein Mensch, der in einer Beziehung zu Gott lebt, sich von Gott führen lässt, auf Gott hört und ihm gehorcht. So kann Gott ihn führen und auch letztendlich ans Ziel bringen. Das bezeichnet Nachfolge. Und das ist das, was Kaleb schon gelebt hat. Und Gott sucht auch heute noch Menschen, die ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Menschen, die den unter der Leitung des Heiligen Geistes leben, ihr Leben danach ausrichten. Und dann erwächst auch in deinem Leben Mut, Gottvertrauen und auch Geduld. Schaut mal bei den Früchten des Geistes nach. Geduld ist eine Frucht des Geistes, ja. Hast du den Heiligen Geist? Lebst du mit ihm? Das sind ja die wichtigen Fragen, ja. Lebst in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir wollen ja hier in dieser Predigtreihe nicht nur informieren, was es alles für schöne Dinge gibt, was es in früheren Zeiten alles gab, die schönen Geschichten, sondern wir wollen ja gemeinsam als Gemeinde auch einen Weg gehen, uns öffnen für das, was Gott geplant hat. Wollen Geschmack machen, ein Verlangen auch soll entstehen in unserem Herzen, das auch persönlich zu erleben von dem, was die Bibel berichtet. Von diesem Geist, von dieser Kraft wollen wir wieder mehr wahrnehmen, wieder mehr dieses Wirken in unserer Gemeinde auch erleben. Es reicht mir nicht, als Pastor zu hören, das ist ja alles schön, was es so Tolles gibt, die tollen Geschichten in der Bibel. Toll, was auch unser Pastor alles darüber weiß. Ja. Sondern du sollst erkennen, es ist für dich. Es ist für uns. Für dein Leben. Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, die dir hilft, Grenzen zu überwinden. Grenzen zu überwinden. Er führt dich über die Grenzen deines eigenen Könnens, deines eigenen Vermögens, deiner Möglichkeiten, deiner Weisheit hinaus. Und vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Hör mal in dich hinein. Du bist vielleicht in so einer Situation, wo du denkst, ich schaffe es nicht. Unmöglich. Das halte ich nicht länger aus. Ich bin an meiner Grenze. Dann lerne den Heiligen Geist kennen, der dir Kraft gibt, Grenzen zu überwinden. Auch für dich. Amen.